Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Devs on Tape. Heute mal wieder aus einer neuen Stadt und leider ohne Caro. Deswegen muss ich sie jetzt nicht begrüßen, aber ich grüße sie natürlich zu Hause an ihren Kopfhörern, wenn sie die Folge schneidet. Wir sind hier gerade in Dresden bei unserem Development-Treffen von der DOAG. Und deswegen habe ich eine Gästin heute mit eingeladen hier in den Podcast, die sich auch hier natürlich auch mal sehr toll engagiert. Und ja, die Gelegenheit wollte ich nicht auslassen, heute mal ein kleines Interview mit Sabine Heimsatz zu führen. Hallo Sabine.
Hallo Kai.
Ja, jetzt endlich mal die Gelegenheit. Wir werden heute in dem Podcast mit Sicherheit auch nochmal auf die ein oder andere Konferenz zurückblicken oder werden nochmal über das Thema ein bisschen intensiver sprechen, aber vielleicht kannst du dich erst einmal vorstellen.
Ja, also ich bin Sabine Heimsatz, seit 1999 beruflich unterwegs, hauptsächlich im Oracle-Umfeld. Habe damals 99 bei Oracle selbst angefangen im Consulting. Habe schon vorhin gesagt, ich habe hier in Dresden gleich meine zweite Woche im Job zugebracht bei einer PLSQL-Schulung und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Also im Studium hatte ich schon viel zu tun mit Datenbanken und Datenmodellierung, fand das irgendwie total stark. Und ja, seitdem bin ich mit PLSQL unterwegs, dann später auch mit Apex. Mhm. Und ja, nach wie vor kommen da immer spannende Problemstellungen und neue Technologien auf einen zu. Das ist
Und jetzt bist du hier auch für die DOAG in der Development Community. Welche Rolle hast du denn dort? Was machst du da für eine Arbeit?
Ja, themenverantwortliche PLSQL. Mhm. Das heißt, wir gucken, dass wir für die Community Themen aufbereiten, das bei Konferenzen vertreten, gucken, dass wir das Wissen unter die Leute bringen, zum Beispiel im Red Stack Magazin, in Blogs und anderen, über andere Kanäle. Und da, ja, bisher halt auch mit dem Product Manager.
Und sehr, sehr eng verbunden.
Ja,
ne?
Aber ja, das.
Das heißt, PLSQL ist dein Steckenpferd, das hat dich damals angesteckt sozusagen und hast es seitdem immer weitergetrieben bis zur absoluten Expertin.
Ja, also das hat sich irgendwie angeboten. Wir hatten damals, als ich Wirtschaftsinformatik angefangen habe, wurde dort noch COBOL und ADA gelehrt. Und der Schritt von ADA zu PLSQL ist ja sehr klein, das basiert ja darauf. Und von daher fühlte sich das also alles sehr natürlich an. Ja, das.
Wo wir den Blick gerade nach in die Vergangenheit werfen, was hat dich denn da rangeführt an das Thema? Also du hast gesagt, du bist ja zu Oracle gegangen, aber wie war dein Werdegang vorher, dass du dich irgendwann dazu entschieden hast, ich gehe jetzt zu einem riesengroßen Softwareunternehmen, was mit Datenbanken arbeitet?
Das war eigentlich ziemlich zufällig. Also ich wollte nach der Schule gerne irgendwo im Ausland studieren, in England, beziehungsweise Großbritannien irgendwo, und hatte mich da bei verschiedenen Unis beworben, und zwar jeweils mit so Bindestrich-Informatik-Themen. Also hätte ich von einer anderen Uni eine Zusage gekriegt, wäre es Astronomie geworden. Aber es wurde dann halt Computer und Management Science, weil einfach die Uni das beste Angebot hatte. Und als ich dann nach Deutschland gewechselt bin, halt die Wirtschaftsinformatik, die in Münster gerade frisch aufgebaut wurde, war ein ganz kleines Institut. Und ja, super Umfeld. So, und ich hatte gar kein bestimmtes Berufsbild im Auge. Ich habe einfach gemacht, was mich interessiert hat. Und dass ich zu Oracle gekommen bin, war eigentlich ein Witz.
Dann erzähl ihn uns doch gerne.
Wir hatten parallel zur Wirtschaftsautomatik-Konferenz in Saarbrücken, gab es organisiert von der Firma so ein Absolventen-Firmen-Matching, wie auch immer, Event, wo es so Art Speed-Dating gab. Da wurde vorher halt an Präferenzen und so weiter abgefragt und dann wurden die Studenten mit Firmen zusammengebracht. So, und Oracle war also mein letzter Termin. Und ich hatte schon fast überlegt, abzusagen, weil das alles anstrengend war und so weiter und so fort. Und ich wusste auch nur grob Datenbanken, aber hatte mich da jetzt gar nicht groß gesehen. Und dann war der Oracle-Vertreter, also der Einzige in der Runde, der wirklich mit blitzenden Augen von seiner Firma erzählt hat. Und dann auch gesagt hat, ja, und wir haben hier sowas wie Consulting und so und das würde durchaus passen. Und so bin ich da einfach reingerutscht, planlos, aber das war genau das Richtige.
Planlos, aber dann irgendwann glücklich.
Total.
Sehr schön. Und da hast du dann direkt auch PLSQL gelernt oder daran gearbeitet und dann ist das einfach so weitergelaufen.
Genau, also das war eine Woche Schulung und dann ins Projekt.
Ach.
Und hab da auch gleich super Leute gehabt, die mich da eingenordet haben und das ging also vom Start weg. Richtig gut los, ja.
Okay, jetzt einmal schnell vorgespult zur Jetztzeit. Du arbeitest ja immer noch in dem Umfeld, aber in welchem Konstrukt arbeitest du? Du arbeitest ja schon lange nicht mehr bei Oracle. Du hast dich dann in der Zwischenzeit dazu entschieden, auch selbstständig zu sein. Ist das richtig?
Ja, das ist jetzt auch schon seit 2003.
Ui.
Genau.
22 Jahre.
Bin ich selbstständig unterwegs und mache aber im Prinzip dasselbe, ne? Also Consulting, und das ist ja das Tolle daran, in verschiedene Branchen reinschnuppern,
mhm,
immer mal wieder neue Kollegen kennenlernen, und durch den Austausch lernt man ja auch unheimlich viel.
Mhm.
Also das macht nach wie vor viel Spaß.
Wenn du jetzt schon sagst, im Consulting super viele interessante Kunden mal reinschnuppern, was ist denn da für dich mal so ein prägender Moment gewesen? Was war das größte Projekt oder besonderste Projekt, was du schon mal begleitet hast?
Da würde ich sagen, also alles hat so seine eigenen Reize.
Mhm.
Ich finde es halt immer toll, wenn sich was bewegt.
Okay.
Ja,
im
also
Sinne
so,
von
sowas Logistik. Ah, okay. Ja, also keine Ahnung, ob das Briefe oder Pakete sind oder Züge oder Flugzeuge. Das finde ich irgendwo faszinierend, wenn dann tatsächlich im realen Leben sich auch was bewegt und was da alles dahinter steckt, damit
ja,
sich was bewegt und an der richtigen Stelle ankommt und so.
Mhm.
Das ist echt spannend. Das ist so Sendung mit der Maus live.
Ja, kann man sich das alles auch direkt angucken, bevor man sich dann doch vor dem Bildschirm setzt und nur noch Zahlen und Datensätze bewegt, ne?
Ja, es ist irgendwie was Handfesteres noch, ne? Auch wenn es für uns im Endeffekt, ja, mhm, Entwicklung ist, aber.
Jetzt haben unsere Hörer bestimmt das ein oder andere Mal schon mitgekriegt jetzt hier. Wir kennen uns ja wirklich auch schon sehr lange. Das ist quasi meine komplette berufliche Karriere. Du warst da recht früh mit dabei auch. Aber wir haben uns natürlich deswegen kennengelernt und sehen uns auch deswegen auch regelmäßig, weil du sehr, sehr stark, sehr viel auf Konferenzen gehst und auf Veranstaltungen, ob es Eintagesveranstaltungen sind oder ob es eine Konferenz sogar im Ausland ist. Da habe ich mich aber auch schon immer gefragt. Jetzt habe ich bis zum Podcast gewartet, um dir diese Frage zu stellen. Wie kriegst du das hin, das sowohl beruflich als auch privat unter einen Hut zu kriegen, dass man dich wirklich auf so ziemlich jeder Konferenz irgendwie antrifft, die man so irgendwie kriegen kann in dem technischen Umfeld?
Die Antwort ist vermutlich ein bisschen traurig, aber ich habe nicht viele andere Hobbys.
Okay.
Ja, das ist einfach das. Ich meine, wenn es einem Spaß macht, ist es ja auch nicht schlimm.
Ja.
Ne? Also das ist tatsächlich, macht es Spaß, sein Wissen zu teilen und weiterzutragen. Und wenn du quasi eigentlich nur einen im Vortrag sitzen hast, der sagt, das kann ich gebrauchen, dann ist es das schon wert gewesen.
Mhm.
Und dass man eben Leute trifft auf den Konferenzen, wo man früher gesagt hat, ja, wir kennen uns von Twitter und jetzt treffen, mhm, wir uns endlich mal in echt. Jetzt trifft man sich halt auf anderen Social-Media-Plattformen. Mhm. Das ist einfach, ne, also dieser Austausch, ne? Und keine Ahnung, ich habe dieses und jenes Problem, dann weißt du ungefähr, zu wem du gehen musst, um da eine Lösung zu kriegen. Das ist einfach, ja, der sinnvoll oder der Wert von diesen Konferenzen.
Auf wie viele Konferenzen gehst du im Jahr?
Oh, das ist unterschiedlich. Also, was haben wir schon mal gehabt? 6, würde ich so sagen. Mhm. Aber es ist jetzt seit Corona ein bisschen weniger geworden.
Ich wollte nämlich gerade sagen, auf jeder Konferenz, auf der ich bin, da sehe ich dich. Und wenn es nur diese wären, dann sind es auch schon nicht wenig.
Das kann gar nicht sein, weil du viel öfter bei der K-Scope bist.
Ja, das ist die eine Konferenz, die natürlich nochmal heraussticht aus der Masse. Aber dafür bist du ja auch immer bei der polnischen User Group mit dabei, wo die Konferenzen da sind, die Poke, glaube ich, heißt sie, ne?
Also genau, die Pint with Oracle User Group.
Stimmt, das steckt gar nicht. Ja, okay.
Genau, das ist ja die Konferenz, die ursprünglich ein Stammtisch war.
Mhm.
Und daher kommt das auch mit dem Pint und dem Bier auch tagsüber. Also wie gesagt, man muss die Entstehungsgeschichte kennen, sonst wundert man sich vielleicht ein bisschen darüber. Aber ja, also das ist ein ganz tolles Flair da drüben, kann ich auch nur jedem empfehlen.
Mhm. Muss man mal hingehen. Schreib mir mit in die Shownotes, dass man sich da mal angucken kann, was es da so gibt. Da ist natürlich neben dem Bier auch noch Fachcontent auch noch.
Oh, aber hallo. Ja, ja, also das geht teilweise richtig ans Eingemachte. Da sind schon die Experten zusammen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich selber war auch noch nicht da. Muss ich auch mal angehen, ob das Sinn macht. Du bist dann, wenn wir jetzt mal von diesen 6 Konferenzen ausgehen, auch jeweils immer mit einem Vortrag vertreten, oder?
Variiert. Also ich gucke immer, dass ich meine Vorträge aus meinen laufenden Projekten irgendwo bestücke. Also ich mache jetzt nicht so die riesen Side-Projects oder sowas. Mhm. Dafür fehlt mir dann doch die Zeit. Ich gucke, dass ich das, was ich für sinnvoll erachte in meinen Projekten, dass ich das halt teile mit anderen, wenn ich denke, dadurch können sie Zeit sparen oder besser werden oder was auch immer.
Und wenn es dann einfach viel hergibt, dann machst du viele verschiedene Vorträge und bereicherst die Community damit.
Ja, das ist so.
Das ist der Plan.
Ist so der Ansatz. Ja.
Genau, ja, aber dann hast du natürlich trotzdem, wenn man das jetzt so betrachtet, ja, Verdienstausfall ist natürlich als selbstständige Person, das ist natürlich schon ein Thema, ne? Aber wenn man jetzt mal hochrechnen würde, 6 Konferenzen pro Jahr, jeweils immer eine Woche unterwegs und dann bei dem anderen, ein oder anderen Konferenz hängt man nochmal 1-2 Tage vor oder danach noch mit dran. Wenn man sich was angucken möchte, das geht ja dann schon, wenn man jetzt so ehrlich ist, mal ganz, ganz schön ins Geld, oder?
Ja, also ich versuch's halt einigermaßen sinnvoll zu halten, das sind keine 5-Sterne-Hotels.
Ja.
Und die sagen mir, andere Leute, Hobbys kosten auch Geld. Ne?
Ja,
also
stimmt.
Keine Ahnung, wenn du Sport machst oder Ski fährst oder was auch immer. Also kaum ein Hobby, außer keine Ahnung, Vogelbeobachtung oder so, da kommst du wahrscheinlich.
Ich glaube, die Ferngläser, die kosten auch richtig viel, Sabine. Aber wir hatten auch niemanden hier im Podcast, der tatsächlich uns davon mal berichtet hat, wie man Vögel beobachten kann. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der Vögel beobachtet, gerne einfach mal an mich weiterleiten. Das ist mit Sicherheit ein spannendes Thema.
Ja, nein, also wie gesagt, ich denke, es hält sich irgendwo auch die Waage. Ich nehme ja auch Dinge wieder mit, die ich für meinen Job verwenden kann, womit ich meine Kunden weiterbringen kann. Und ja, es ist auch eine Investition. Daher kann ich mir das schön rechnen.
Das muss man dann auch, glaube ich, an der Stelle. Aber klar, das Vernetzen, das Aufsaugen von Wissen und vor allem natürlich dann auch noch der Spaß nebenbei, wenn das alles gemeinsam funktioniert, dann ist das natürlich super. Jetzt hast du schon so viele Konferenzen mitgemacht, jetzt hätte ich die Frage noch an dich. Was war denn das Prägendste für dich oder das Besonders für dich auf einer Konferenz, was du jemals erlebt hast?
Ja, das war, glaube ich, in Liverpool. Da hat Kamil, das ist der die POUG da in Polen auch organisiert, der hat einen super geilen Vortrag gehalten. Wie eine Datenbank bei einem wichtigen Kunden nach einem Update irgendwie nicht mehr hochkam. Und er hat das also Storytelling-mäßig ganz, ganz toll erzählt, wie er gerade im Urlaub, keine Ahnung, an der Ostsee, in der Datscha, wie auch immer, mit seinem Schwiegervater, keine Ahnung, Drinking Contest und was weiß ich. Und dann kam dieser Anruf. Und er hat dann erzählt, wie er das Ganze also auf Bit-Ebene nachher gehackt hat, um die Datenbank wieder hochzukriegen nach dem Upgrade. Und also, das war eine tolle Story. Auch schön mit Bier ans Publikum verteilt und so weiter und so fort. Und Mike Dietrich saß auch im Publikum und der hörte sich das auch alles an und dann war Camille so am Ende dieser Story und dann sagte Mike, sag mal, warum hast du beim Hochfahren nicht den Parameter XY auf 1 gesetzt? Und Camille fiel alles aus dem Gesicht.
Okay.
Und das wäre also tatsächlich die Lösung gewesen. Es hat ihm die ganze Arbeit erspart, aber er hätte natürlich seine Story auch nicht gehabt.
Ja.
Und seitdem hält er weiterhin diesen Vortrag, aber es kommt am Ende dieser Twist dazu und sagt also, die einfache Lösung, die wäre gewesen. Man hätte diesen Parameter setzen können. Aber also das war wirklich fantastisch, weil dieser Aha-Effekt, dass ich da dabei sein konnte, das war.
Das ist, also wenn man mir die Frage gestellt hätte, was für mich das Prägendste war, da sind unter anderem auch Stories vom Camille mit dabei. Ich weiß das auch noch, da waren wir in Oslo auf einer Konferenz und vor seinem Vortrag ist er nochmal schnell rausgerannt und keiner wusste, was los war. Dann ist er tatsächlich über die Straße gelaufen, in den nächsten Kiosk rein und hat irgendwie sechs oder ein größeres Paket. Ich glaube, es waren bestimmt 10 Dosen Heineken-Bier geholt für ein Vermögen, weil das ist natürlich in Schweden ist das sehr teuer.
Und dann auch noch Heineken.
Ja, das war halt das Bier, was als erstes greifbar war. Und dann kam er wieder zurückgerannt, noch ziemlich außer Puste und hat dieses Paket aufgemacht und hat an den Zuschauer erstmal sein Bier verteilt, weil er gesagt hat, das gehört dazu. Aber er hat auch, glaube ich, damit nicht gerechnet, dass das so teuer ist in Schweden. Hat aber das so als Stilmittel gemacht. Das war aber auch eine Sache, an die ich mich wahrscheinlich immer erinnern werde.
Ja, und auf der UK OUG letztes Jahr war das sehr gut, dass Camille ein paar Bierdosen dabei hatte, denn es gab Probleme mit dem Beamer.
Ach, okay.
Genau, und er musste dann ein paar Charts nachbauen, Säulendiagramme, die er dann mit den Bierdosen irgendwie nachgestellt hat. Also es war wieder mal total improvisiert, aber klasse gemacht.
Ja, die Liste an Interviewpartnern, die ich auf jeden Fall mal in den Podcast einladen sollte oder Caro und ich einladen sollten, wird immer länger. Kami steht jetzt mit Sicherheit auch drauf. Jetzt sind wir von dem Thema gekommen, was du so auf Konferenzen machst. Du bist ja so auch sehr aktiv in der Community. Also wir kennen dich natürlich alle von Twitter oder ehemalig Twitter und X jetzt. Du bist da sehr engagiert dabei. Was machst du, was ist dein Antrieb dafür, dass du so dein Wissen auch weitergibst, dass du viel teilst von dem, was du machst? Und kann ja nicht nur einfach free your mind sein. So, ich schick's raus und dann kann ich es endlich aus meinem Kopf löschen oder...
Das ist etwas, das habe ich mit der Zeit schätzen gelernt, dass man Sachen dort wiederfindet, wenn man die mal selbst gepostet hat. Aber nee, es ist tatsächlich, ich möchte gern anderen Leuten das Leben erleichtern, wenn ich mir schon mal die Mühe gemacht habe, irgendwas rauszufinden. Und ja, dann kann ich es auch weitergeben, dass andere Leute auch davon profitieren können. Also das war auch so mein erster Vortrag bei der DORG. Ich habe mich da jahrelang überhaupt nicht auf der Bühne gesehen und mich immer rumgedrückt und gesagt, alles, was ich weiß, das nützt jetzt, wissen eh alle und nützt auch keinem was und so. Und irgendwann hatte ich dann mal so mein Thema, das war ganz gruselig, Diffen von Apex Export Files.
Yeah, okay.
Aber es ist ja ein Dauerbrenner und ein Thema und ich hatte mir halt eine Lösung zurecht gepuzzelt, die nicht schön war, aber halbwegs funktionierte und da habe ich mich dann mal überwunden, und mich tatsächlich auf eine Bühne gestellt.
Und das nicht bereut.
Es ist nach wie vor immer wieder ein Angang, so, ne? Der erste Schritt.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, ich habe immer so im Hinterkopf, wenn ich dadurch irgendjemand anders Zeit sparen kann oder was verbessern kann dadurch, dann mache ich es halt. Überwinde ich mich.
Dann machst du es halt. Du hast mir auch, nicht im Vorgespräch, aber du hast das gestern hier auf dem Community-Treffen auch schon mal angesprochen. Du machst auch noch neben der Dorg, also neben dem Oracle-Content, sagen wir jetzt mal so, auch noch in anderen Vereinen was. Du bist also noch zusätzlich, dann hast du auch noch ein paar Dinge zu tun. Was machst du denn da noch, wenn du mal nicht an arbeitstechnischen Dingen teilnimmst?
Ja, also ehrenamtlich war ich immer schon mal hier und da unterwegs, war auch mal eine Weile in der Kommunalpolitik, bin dann da auch nach einer Weile wieder raus. Dann hat mich 2022 der Überfall auf die Ukraine völlig aus der Bahn geworfen, für mehrere Wochen.
Ja.
Also stand total neben mir, bis ich dann auch auf Twitter auf Gleichgesinnte gestoßen bin und wir haben uns gegenseitig so ein bisschen hochgezogen und haben geguckt, ne, was machen wir, wie unterstützen wir, was können wir da tun. Und ja, das hat mir unheimlich geholfen, da tatsächlich dann eben was zu tun und nicht einfach nur da zu sitzen, Social Media zu scrollen und sich, keine Ahnung, sich wahnsinnig zu machen. Und da hat sich inzwischen auch ein Verein gegründet, der nennt sich Fellas for Europe. Die hatten wir letztes Jahr ja auch auf der Apex Connect. Und die gucken, was wir an humanitärer Hilfe leisten können. Zum Beispiel gibt es einen Verein, der betreut ein Kinderheim in Cherson. Da ist ein unheimlich rühriger Mensch, der da dieses Waisenhaus betreut und, keine Ahnung, der für die Kinder schöne Events macht, auch wenn sie halt im Schutzraum sind. Und die werden unterstützt. Dann gibt es eine Suppenküche, die eben für Leute, die da ständig unter Beschuss sind, Probleme haben, ihre Wohnsituation und so weiter, die dort versorgt werden. Und da gibt es verschiedene Mittel und Wege. Also kann man sehr empfehlen, ist ein deutscher, also wir sind auf deutscher Seite, Fellows for Europe, ein eingetragener Verein. Spenden sind absetzbar. Und wir haben halt direkten Kontakt mit den Vereinen da in der Ukraine und wissen auch, wo das Geld hingeht.
Das ist auch schon mal wichtig, ne?
Ja, das gibt einem dann doch ein gutes Gefühl. Es sind ja unheimlich viele Betrüger unterwegs.
Ja.
Geben sich dann irgendwie als Soldaten aus und versuchen dann den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also da kann man wirklich nur von abraten. Wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man sich an die großen Organisationen halten. Wenn man Kontakte hat und so, okay. Und weiß, was da passiert, aber nicht einfach so wild.
Einfach irgendwo
vertrauen.
Auf irgendeine,
ja, also da gibt es wirklich viele, die sind auf die Masche aufgesprungen. Und es ist schade um jeden Euro, der da in irgendwo
in eine falsche Tasche wandert, ja.
Genau.
Wie viel Zeit investierst du dann in so etwas noch zusätzlich in deinem Arbeitstag? Neben deinem Arbeitstag?
Keine Ahnung, 2-3 Stunden.
Ja, kann man auch wirklich viel machen, außer aufrufen und Social Media Sachen teilen? Also gibt es da auch wirklich Arbeitsgruppen, die Dinge erarbeiten oder?
Ja, also wie gesagt, das ist einerseits der Verein, dann sind wir noch in diversen Twitter-Gruppen unterwegs. Und dann gibt es noch Veranstaltungen, die Kundgebungen und Panel-Diskussionen. Manchmal gibt es Kunstausstellungen, Lesungen, solche Dinge. Also
man könnte meinen, deine Tage haben mehr als 24 Stunden bei den Aktivitäten, die du machst.
Ich sag mal so, Schlaf kommt manchmal zu kurz. Da muss ich aufpassen.
Ja.
Aber ja.
Das heißt, du hast, seitdem das mit der Ukraine natürlich auch Social Media mäßig sehr, sehr ausgeweitet, weil wir haben ja auf der Apex Connection mehrfach auch darauf hingewiesen und auch die Freie Ukraine eingeladen, dass da ein Vortrag gehalten wird, Bilder gezeigt werden und ein bisschen Awareness geschaffen wird auf jeden Fall. Wir hoffen ja, dass es dann irgendwann in naher Zukunft auch doch endlich mal den Frieden geben könnte. Das ist jetzt nicht ein Thema in diesem Podcast, was wir besonders breit treten werden. Aber mir ist natürlich aufgefallen, dass du da sehr engagiert bist und dass du auch mit dem Abzeichen, was du auch jetzt auf deinem Pulli trägst, auf deinem Hoodie trägst und auch die Armbänder, die du hast, dass du da stets und immer auch für ansprechbar bist, dass man da auch unterstützen kann. Da möchte ich unsere Zuhörer auch nochmal zu auffordern, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wenn ihr Kontakt aufnehmen möchtet, könnt ihr gerne in den Shownotes nochmal die Links nachschauen, draufklicken, die Hashtags nutzen auch gerne und natürlich auch über die sozialen Kanäle bist du mit Sicherheit auch gut erreichbar.
Genau, ihr findet mich überall unterm selben Namen.
Der da ist.
Sabine Heimsal?
Ja. Ich dachte, du sagst jetzt hier dein Twitter-Handle, dein Nickname. War das nicht Data B oder sowas in die Richtung?
Nee, das ist immer noch Ora-esque, aber ich weiß auch nicht, wie lange ich noch bei X bleiben werde.
Ja, das ist auch ein Thema.
Das ist ein weites Feld.
Das sollten wir hier auch nicht zu sehr vertiefen. Wir haben auch gerade schon mal drüber gesprochen. K-Scope-Konferenz in Amerika ist dieses Jahr. Da müssen wir ganz vorsichtig sein, über welche Sachen man so redet und schreibt. Das ist jetzt gerade in den aktuellen Zeiten definitiv ein Thema. Ja, aber wir haben nochmal zurück zu dem technischen, beziehungsweise zu dem Oracle-spezifischen Vereinsdasein. Du bist auch noch zusätzlich in einem Meetup, der mit dem Thema Apex in Frankfurt sich beschäftigt. Mhm. Da bist du nicht nur drin, sondern du organisierst da auch ganz viel. Ne? Vielleicht erzählst du da nochmal so ein bisschen was dazu, was ihr da macht und wie viele ihr seid.
Das ist eine Handvoll Leute, 5 mhm. oder so. Die High-End unterstützen es da ja auch ganz prima. Und die sind Tegris. Mhm. Da sind wir dann meistens zu Gast. Wir sind nach Corona auch noch nicht wieder richtig in den Flow gekommen, leider. Aber sind jetzt an der Orga dran. Denn im Prinzip ist es ja nicht viel. Also die Leute wollen sich treffen. Thema ist nicht völlig egal, würde ich sagen. Aber gar nicht mal so relevant. Mhm. Denn es findet sich immer was zum drüber quatschen. Also wir gucken, dass wir da jetzt bald wieder was auf die Beine stellen mit Apex-Themen, PLS-Core-Themen. Mhm. Und ja, ich habe schon Anruf quasi auf dem AB jetzt, dass wir da jetzt wieder in die Gänge kommen. Denn also es ist so um Frankfurt, ja, Neu-Isenburg, da die Gegend.
Ihr trefft euch einfach, tauscht euch über neue Themen aus, bereitet vielleicht keine Vorträge oder habt auch schon mal Gastredner da. Ne? Das ist ja auch durchaus schon mal jemand vom Oracle-Team oder vom Apex-Team da gewesen. So. Ich werfe das manchmal ein bisschen durcheinander, welche Meetups es jetzt alles gibt, weil das macht ja doch eigentlich fast jedes Bundesland irgendwie anders. Ich weiß auch, dass hier in Dresden ja auch schon mal häufiger einer ist, der dann auch durchaus mal den Ronny oder den Florian, glaube ich, mit eingeladen hat. Ne?
Das hab ich also wir haben schon Leute aus München auch gehabt.
Einfliegen lassen.
Und, ja, genau. Dann zur Not geht es ja auch virtuell.
Ja.
Aber ja.
Cool. Ja, dafür auf jeden Fall auch nochmal ganz viel Erfolg wünsche ich euch. Auf Konferenzen sieht man euch dann natürlich im Social Media auch immer als Grüppchen. Immer wenn ihr euch trefft, macht ihr ein Foto zusammen, teilt das, dann kann man die Gesichter auch mal anschauen,
wer da alles mit ist. Apex Meetup Frankfurt, gucken wir das nicht jedes Mal irgendwie.
Jedes Mal alle zusammen ein Foto. Okay, was würdest du denn, wenn wir jetzt nicht nur in die Gegenwart gucken und in die Vergangenheit geleuchtet haben, sondern einfach mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen? Wie sieht das für dich in der Zukunft aus, sowohl beruflich, also mit deiner Selbstständigkeit? Würdest du da sagen, dass du als Beraterin bzw. Consultant, kann man das so sagen? Consultant?
Im Englischen ist es ja irgendwie das gleiche Wort.
Es ist das gleiche Wort. Dann einigen wir uns jetzt hier mit da drauf. Wie siehst du da die Zukunft? Wirst du das noch weiterhin machen bis in den Ruhestand, genauso wie du es jetzt machen wirst? Oder ohne das Thema KI jetzt wieder so tief reinkommen zu lassen, wie in den letzten Folgen. Aber wie wirst du da die Zukunft sehen für dich persönlich?
Ich muss mal gucken, was geht. Weil ja, das mit der Freiberuflichkeit ja potenziell immer schwieriger wird in Deutschland. Ob sich das ja wieder dahin entwickelt, dass das ein bisschen einfacher gemacht wird oder ob die zusehends die Daumenschrauben anziehen und ja wirklich alle in eine Festanstellung drücken. Keine Ahnung, ob das so sinnvoll ist, aber das ist auch ein Thema für einen eigenen Podcast wahrscheinlich.
Dann, wenn Caro wieder Zeit hat und wenn Caro dabei ist, dann können wir das Thema gerne nochmal aufmachen.
Da wüsste ich auch ein paar Leute, die wir mit einladen können.
So viele Mikros müssen wir dann auch erstmal besorgen.
Ja. Ja, inhaltlich, wie gesagt, das fände ich Consulting weiterhin spannend, weil ja, die technische Basis ist einigermaßen die gleiche. Ich würde gerne bei relationalen Datenbanken bleiben, halte ich auch für viele Bereiche nach wie vor für das beste Tool. Und branchenmäßig bin ich da
alles, was sich bewegt.
Relativ offen, wenn sich's bewegt, ist toll, wenn es Geräusche macht, ist auch gut. Aber
kommt alles mit in die Projektbeschreibung dann immer mit rein, ne? Sabine, es bewegt sich, es macht Geräusche, du kannst auf jeden Fall zu uns kommen und für uns arbeiten, dann haben sie dich damit auf jeden Fall schon eingefangen. Und wie sieht's aus mit den Community-Arbeit mit Konferenzen? Wirst du das auch noch weiterhin genauso machen, solange es geht? Oder hast du gemerkt, dass du da vielleicht auch mal auf die Bremse treten musst? Das hatten wir auch schon mal im Podcast.
Ja, also ich habe, wie gesagt, im Moment gerade nicht so viel, weil ich die Themen aus dem Projekt alle abgegrast habe. Ich könnte die natürlich jetzt noch auf weiteren Konferenzen halten, aber eigentlich hätte ich ganz gerne wieder ein neues Projekt, neue Themen. Und dann würde ich auch wieder mehr Vorträge halten. Auf der anderen Seite merkt man, dass viel auch Basics fehlen. Also auch bei Leuten, die neu reinkommen und so. Keine Ahnung, Datenmodellierung haben die irgendwie noch nie gehört und so. Halte ich nach wie vor für wichtig, weil ich meine, es ist schön, wenn man so erstmal loslegt und schnell loslegt und dann KI auch noch schneller loslegt und so. Aber wenn das Fundament so gar nicht vorhanden ist, dann, ne?
Ja, dann kann es ja nur wackeln, was dann dahinter auf den.
Oder es wird sehr, sehr teuer, wenn man es dann nachträglich irgendwie versucht runterzubauen.
Und das hast du dir jetzt nochmal so auf die Fahne geschrieben, dass du das gerne ändern würdest, dass es auf Konferenzen dass es da mehr gibt von diesen Basic-Schulungen oder Basic-Vorträgen.
Ja, ich zermarter mir noch so ein bisschen das Gehirn, wie man das knackig verpacken kann, damit es die Zielgruppe auch irgendwo anspricht und nicht in die gleichen Nasen reinkommen, die sie eigentlich eh schon kennen.
Ja.
Das wird noch ein Thema für uns alle, glaube ich, dass wir gucken müssen, wie wir den Nachwuchs da interessieren für die.
Denkst du da über ein anderes Format nach, über das man da wirklich so früh aufrollen muss, dass es jetzt nicht Frontalunterricht ist oder Workshop oder so, sondern vielleicht auch was ganz anderes, wie man das vermitteln kann?
Ich habe keine Ahnung, Connor hat ja mal so ein paar TikTok-Gehversuche gemacht und so. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt so in 30-Sekunden-Clips sowas vermitteln kann. Aber vielleicht, wenn man es geschickt schneidet.
Ja, ich meine, man kann ja mittlerweile auch bei TikTok ein bisschen längere Videos hochladen als 30 Sekunden. Also 50 hast du locker
aber
für deinen Thema.
Aber du musst die Aufmerksamkeit so lange behalten.
Die musst du kriegen, aber auch da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege, die Aufmerksamkeit auf.
Ja, also vielleicht muss man da ein bisschen in die Gehirnforschung und so auch reingehen und sich ein bisschen was anlesen und gucken.
Das,
also spannendes Feld.
Das als kleinen Sidefact, das habe ich auch letztens erst noch gelesen, dass sie echt lange auch abgestritten haben, dass es Algorithmen geben, die absichtlich halt süchtig machen. Mhm. Nur, dass es da gezielt darauf gibt, dass diese Geste, dieses Wischen und doch nochmal das nächste Video und doch nochmal das nächste Video, dass es gezielt angesprochen wird und dass das seine Folgen mit sich zieht. Ich glaube, da muss man tatsächlich sehr stark gegensteuern. Wir sprechen jetzt gerade darüber, dass wir Inhalte und Wissen über TikTok vielleicht noch mit dessen nochmal einbringen können, um es da zu teilen, um da mehr Leute zu erreichen. Aber ja, das Thema mit den Social-Media-Sachen lassen wir auch außen vor diese Woche, genau wie das Thema KI. Aber wir haben das Thema Datenbankentwicklung als solches noch nicht so nah, nicht so super nah besprochen. Was siehst du denn jetzt gerade aktuell für Trends in dem Bereich? Ich meine, du bist jetzt lange dabei, das haben wir gerade gehört. Du hast ja sehr viele Versionssprünge auch mitgemacht. Jetzt steht ja auch ein neues Release vor der Tür, was wir ja noch nicht on-premises haben können. Das hat Gerrit Wenzel uns ja erklärt. Aber was sind für dich denn so die Gesamttrends, die jetzt gerade in der Datenbank Welt passieren, was dich besonders interessiert?
An der Stelle warte ich im Prinzip auf die nächste Konferenz. Warte ich auf die Keynotes und da möchte ich mich erstmal
überraschen lassen, was es alles gibt und dir das auch erstmal alles erzählen lassen.
Genau.
Hast du dann auch häufig schon direkt im Projekt mit solchen Sachen zu tun oder ist das so klassisch, wie man das kennt? Man sieht die ganz neuen Sachen und hat innerlich schon gesagt, ja okay, in 5 Jahren werden meine Kunden dann auch mal auf die Version springen und dann habe ich das wirklich zur Verfügung. Oder ist es tatsächlich so, dass du auch jetzt in Kundenprojekten auch neuere Sachen verwenden kannst?
Also vieles kommt ein bisschen später. Mhm. Also manches wird dann halt einfacher, wo man sich vorher irgendwelche Workarounds gebaut hat und das kommt dann halt mit der neuen Datenbankversion und da ist es schon eingebaut. Mhm. Ja, das ist dann oft auch zuverlässiger und ja, dann spart man sich diesen Überbau, den man ja selbst hergestellt hat. An sich, ja, ich halte es gut, wenn du auf der Konferenz schon mal davon gehört hast, dann kannst du dem Kunden auch sagen, das und das ist in der Version, lass mal drüber nachdenken, ob wir das nicht vorziehen können. Aber klar, also ich habe jetzt in keinem Projekt immer mit der neuesten Version oder mit irgendeiner Beta-Version oder sonst wie gearbeitet. So bleeding edge bin ich denn doch nicht unterwegs. Oder meine Kunden nicht. Also die sind dann doch
eher
so auf der sicheren Variante.
Ja, klar,
es ist auch viel im Kritis-Bereich und so. Und da wird man dann jetzt auch nicht unbedingt sich auf das neueste Feature verlassen, was vielleicht auch noch nicht in allen Ecken ausgetestet ist. Also.
Okay, wenn du jetzt davon sprichst, dass du für Kunden ja die relationalen Datenbanken auch oder in den relationalen Datenbanken arbeitest. Was würdest du sagen, ist das Verhältnis von der Arbeit, die du machst, also Apex jetzt mal als Frontend bezeichnet und Backend in den Datenmodellen, PLSQL Packages, wo bist du da im Großteil unterwegs?
Hauptsächlich PLSQL, Apex nur so als Hilfsmittel quasi,
okay.
Also Qualitätssicherung, was weiß ich, was ich mir selber an Reports baue und dann über den Code und über die Datenbank laufen lasse. Also das ist ein Hilfsmittel, nichts, was ich für den Kunden mache.
Das heißt, du versinkst quasi tagtäglich einfach in riesengroßen PLSQL Codebases und codest da rum, sage ich jetzt mal so ganz lapidar.
Ja, das ist
okay, wenn wir dann in die Tiefe gehen, ich hoffe, Caro verzeiht es mir jetzt, dass ich dazu ein, zwei Fragen stelle. Was würdest du denn jetzt wir haben gerade darüber gesprochen, mit dem Basiswissen vermitteln und neue Entwickler dazu auch bringen und reinbringen in das Thema. Was würdest du als Tipps geben, wo man besonders viel Wert drauf legen sollte, wenn man anfängt, PLSQL zu lernen?
Oh, das ist jetzt wieder so eine Frage, wo man eigentlich lange nachdenken sollte.
Nimm dir ruhig Zeit. Du kannst auch 3 Tipps draus machen.
Also ich würde auf jeden Fall Chris Saxon und Connor McDonald folgen. Mhm. Einfach, weil die immer wieder gute Sachen raushauen. So kleine, unheimlich wertvolle Tipps, die einem viel bringen. Ja, ich meine, klar, generell die Basics mit Transaktionen und sowas, das muss halt sitzen. Mhm. Na, dann, keine Ahnung, Bulk Processing, logisch. Mhm. Ja, das, aber was vieles macht man sich eben keine Gedanken mehr, weil einem das in den Jahren so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Man merkt es dann wahrscheinlich, wenn man jemand Frisches da hat oder jemand, der aus der Java-Welt rüberkommt, für den Persistenz jetzt gar nicht unbedingt so das Thema ist. Das sind dann, da treffen dann wirklich Welten aufeinander und da muss man sich erstmal wieder darauf einstellen, dass da ganz andere, ja, Denkmuster erstmal drunter liegen.
Du gibst ja auch in Vorträgen dein Wissen weiter. Hast du dann auch schon mal so Trainings gegeben, die jetzt vielleicht auch separat von so einer Konferenz angeboten werden, dass du direkte Schulungen machst?
Zum SQL-Developer habe ich mal so 2-Tages-Schulungen gemacht.
Okay, weil du hattest jetzt gerade so erwähnt, wenn jemand Neues dazukommt, der vielleicht noch nicht so viel Berührungspunkte hatte mit PostgreSQL, dass man daran dann erkennt, ach ja, okay, jetzt das, was bei mir schon total verinnerlicht ist, das muss ich dem jetzt erstmal oder ihr jetzt nochmal weitergeben. In welchem Kontext hast du das? Im Projekt häufig dann, dass du da auch wirklich Leute nochmal mitnimmst und auch als Mentor-mäßig so?
Ja, wenn neue Leute ins Projekt kommen, ja.
Dann bist du da Mentor.
Und auch wenn jetzt alte Hasen ins Projekt kommen, dann merkt man ja auch, da sind auch so alte Sachen verankert, die die auch als selbstverständlich hinnehmen, die auch mal so waren. Aber das sagen ja auch Urgesteine wie Jonathan Lewis oder sowas. Alles immer hinterfragen, alles nochmal testen, ob das wirklich noch so ist. Denn auch der Optimizer hat sich weiterentwickelt und ja, viele Implementierungen in der Datenbank haben sich verändert. Ne? Also von daher sollte man auch bestehendes Wissen immer mal wieder in Frage stellen, Testfälle bauen.
Jetzt ohne ein Fettnäpfchen zu treten, wie formuliere ich das am besten? Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass man vielleicht in alten Denkmustern unterwegs ist? Ich möchte dich nicht auf eine Ebene mit den Menschen, die du gerade beschrieben hast, stellen. Aber ist dir das selber an dir auch schon mal aufgefallen, dass du zu nicht veralteten, aber zu älteren Mustern zurückkehrst, wenn du etwas programmierst, obwohl es da vielleicht schon die neuere Variante gibt, die man mit einem neuen Feature viel effizienter umsetzen kann?
Nein, überhaupt nicht.
Null. Okay, die Ironie kommt über Video und über Ton super rüber.
Also da will ich mich überhaupt nicht ausschließen. Ne? Also ich denke auch, dass man vieles aus dem Rückenmark einfach macht. Und ja, das ist eben das Tolle, wie gesagt, wenn dann neue Kollegen kommen und dadurch auch Dinge in Frage stellen. Mhm. Ne? Warum macht ihr das hier im Projekt so? Mhm. Ne? Also das ist sehr wertvoll. Manchmal denkt man, muss das hier? Aber das ist, wie gesagt, und dieser Schwung vom Anfang, wenn jemand Neues anfängt, den sollte man auch nutzen. Mhm. Und tatsächlich mal Annahmen überprüfen, gucken, ob das, haben wir, keine Ahnung, vor 5 Jahren mal so festgelegt, ist das immer noch sinnvoll, das so zu machen? Also da ist dieser Austausch einfach wichtig.
Du hast jetzt quasi schon ja 2 Möglichkeiten genannt oder 2 Wege genannt, wie du genau dieses Vorgehen halt machst, wenn du neue Sachen lernst, ne? Also einmal hast du gesagt, auf Konferenzen, du vernetzt dich mit Leuten, du fragst direkt auch an der Quelle nach, wenn du irgendwelche Fragen hast, wo du nicht weißt, wie es weitergeht zum Beispiel. Dann, du schulst neue Neuankömmlinge, Frischlinge sozusagen, die das neu lernen. Und dann frischst du es über dir ja auch auf und du liest die Dokumentation zu bestimmten Features vielleicht nochmal. Ja. Wie sonst konsumierst du denn neues Wissen für dich? Bist du eher so, dass du dir ein neues Buch kaufst, wo das drin steht, oder hast du dein iPad mit abends im Bett und liest bis spät in die Nacht irgendwelche Dokumentationen, oder wie ist da so deine Routine?
Ich habe keine Routine.
Okay, auch eine Routine.
Aber verschiedene Quellen halt, ne? Also keine Ahnung. Bücher von Jürgen Sieben kennst du, ne?
Ja, kenne ich.
Das sind diese
sehr gut sogar,
kiloschweren, fetten Wälzer, die am Anfang vielleicht ein bisschen abschreckend wirken, aber die lesen sich super gut. Mhm. Der hat ja so einen lockeren Stil, das, wie gesagt, kann man einfach, das ist eine super Empfehlung. Da kann man sich auf jeden Fall Wissen, also nicht nur Grundwissen, sondern auch ein bisschen weitergehendes Wissen verschaffen. Ich bin auf verschiedenen Social Media Kanälen unterwegs, einfach auch aus Neugier, um die zu vergleichen und so weiter. Da kriegt man auch immer interessante Impulse, wo man dann nochmal weiterlesen kann. Ich meine, oft ist es ja so bei Twitter, man kriegt einen kurzen Impuls, ne, und dann Verweis eben auf einen Blogartikel oder ähnliches. Das finde ich wahnsinnig spannend, eben da nicht so gezielt mit dem roten Faden durchzugehen, sondern sich auch mal so ein bisschen treiben lassen und hier und da links und rechts was mitnehmen.
Das nimmt praktisch meine nächste Frage eigentlich schon vorweg. Ich wollte eigentlich fragen, wann kommt denn dein erstes Buch? Aber du hast gesagt, so ein roter Faden ist nicht immer das Richtige, dann
Ich rechne nicht mit einem Buch von mir.
Okay.
Also dafür habe ich, glaube ich, nicht die Geduld.
Das zu schreiben, okay. Ja, wir haben gerade die Namen ja schon gehört, Conor McDonald, Jürgen Sieben als Autor. Wer dazu, zu dieser Person übrigens noch mehr kennenlernen oder erfahren möchte, kann auch mal in unserer Devs on Tape, unserem Archiv ein bisschen weiter nach hinten scrollen. Da haben wir ja auch vor einigen Jahren schon mal ein Interview geführt, wo er auch unter anderem über das Buchprojekt oder die Buchprojekte von sich spricht. Und da kann man nochmal, können wir mal Bezug drauf nehmen, dass wir da in den Shownotes verlinken, diese Folge nochmal anzuhören. Ja, also kein Buch, leider. Darauf müssen wir lange warten. Aber bis dahin können uns natürlich die Wälzer von Jürgen Sieben weiterhelfen. Schöne Grüße gehen an dieser Stelle auch raus an Jürgen. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Sabine, dass du Teil dieses Podcasts warst, dass du heute in dieser Episode zu Gast warst und hier die Zeit mit mir weg von der Community in einem anderen Raum dich hingesetzt hast. Und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und ich wünsche euch allen eine schöne Woche, bis wir uns dann in 2 Wochen wieder hören. Ja, dir ganz viel Spaß nochmal, Sabine, und danke fürs zu Gast sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder rüber.
Ja, und ich hoffe, den einen oder anderen vielleicht auf der Apex Connect zu treffen.
Ja, da freuen wir uns alle drauf. Ist natürlich immer zeitlich gesehen für den Podcast recht schwierig, darauf zu referenzieren. Und es kann durchaus sein, dass es sehr eng zusammenläuft mit der Apex Connect, dass die Folge rauskommt während der Konferenz. Das kann natürlich alles passieren. Aber ja, genau, wir können referenzieren. Du bist ja auch bei der Apex Connect dabei und auch im Planungskomitee mit dabei. Und dann sollte die Werbung hierfür natürlich auch da sein. Wir geben unser Bestes, dass die Folge noch vorher rauskommt und dass so seine Wirkung zeigt. Alles klar, okay, vielen Dank.